ARD Sounds.
Es geht weiter im Superwahljahr. Teil 2 steht an. Am Sonntag wird in Rheinland-Pfalz gewählt und wieder spricht alles dafür. Es wird spannend. Diesmal liefern sich SPD und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also die, die auch hier in Berlin zusammen regieren. Und erinnert euch, in Baden-Württemberg ging es für beide ja nicht so aus wie geplant. Also schauen alle wieder gespannt auf den Sonntag, wir natürlich auch. Und dann müssen wir über den hier noch reden.
Jeder soll Verrecke Deutschland sagen, drucken, publizieren, singen können, wie er will.
Es geht um Wolfram Wallmer. Das ist unser Kulturstaatsminister, von dem einige sagen, er sei inzwischen ein Kulturkampfminister. Was ist da los? Das klären wir jetzt in einer neuen Folge von Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und wir nehmen diese Folge am Freitagvormittag auf. Und die Experten an meiner Seite sind heute Nicole Marquardt und Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Linda.
Hallo.
So, wir haben einiges zu besprechen. Ja, gucken wir zurück auf den Mittwochabend. Bei der feierlichen Eröffnung der Leipziger Buchmesse war das. Und der Mann, der da kaum zu Wort gekommen ist, ist der Kulturstaatsminister Wolfram Wallmer.
Der Abend.
Ja, gut. Nicole, nimm uns mal mit. Was war da los?
Ja, ganz offensichtlich kein Wohlfühltermin für Wolfram Wallmer. Das ist er auch so nicht gewohnt. Das war der Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Er hielt da ein Grußwort und wurde immerzu unterbrochen von Buhrufen und ja, ganz offensichtlicher Ablehnung. Leipzig war sauer, aus mehreren Gründen. Und man machte da so seinem Ärger Luft über Wolfram Wallmer. Auch vor dem Gewandhaus gab es eine Protestaktion, nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Der Kulturstaatsminister hat sich richtig viel Ärger eingebrockt.
Ja, warum? Also es ging ja um die Leipziger Buchmesse und da hat er sich nicht besonders beliebt gemacht, ne?
Ja, es ging um das Drumherum zum Deutschen Buchhandlungspreis. Der wird eigentlich immer auf der Buchmesse verliehen. Er ist für unabhängige, inhabergeführte Buchläden. Also denkt jetzt an den Buchladen eures Vertrauens, nicht an die großen Ketten. Und da macht eine unabhängige Fachjury Vorschläge, wer diesen Preis bekommen soll. Diese Liste wird dann dem Kulturstaatsminister vorgelegt, denn dort fällt die finale Entscheidung. Er verwaltet schließlich das Geld, das da ausgelobt wird. Also da gibt es Preisgeld von bis zu 25.000 Euro. Und der Kulturstaatsminister entschied, 3 Buchläden von dieser Liste der Nominierten runterzunehmen.
Und warum? Was war sein Problem?
Ja, es gab Informationen, die nicht zur Preiswürdigkeit passten. So möchte ich das jetzt mal ganz grob umschreiben.
Das sind deine Worte, man hört schon. Er hatte offensichtlich ein Problem damit und es war auf jeden Fall ja ein heikler Termin und er wollte ja eigentlich länger in Leipzig bleiben. Warum hat er seine Pläne geändert?
Naja, das sieht schon so aus, als wollte er diesem Ärger ein bisschen aus dem Weg gehen, denn es gibt ja typischerweise auch diesen Rundgang über das Messegelände. Das ist eigentlich ein schöner Termin für so einen Kulturstaatsminister, aber Wallmer hat darauf verzichtet, nachdem der Unmut über ihn und sein Agieren zum Buchhandlungspreis immer größer wurde. Denn er hat auch die Preisverleihung abgesagt, auch andere Termine im Rahmen der Buchmesse nicht wie geplant wahrgenommen. Und das vergrößerte den Ärger über ihn eigentlich nur weiter.
Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, so nennt man das, ne, wurde 1998 geschaffen, also gibt es schon seit fast 30 Jahren. Aber man muss auch ehrlich sagen, meistens kannte man die Minister nicht wirklich, die dieses Amt innehatten. Bei Wolfram Wallmer scheint das jetzt ein bisschen anders zu sein. Man muss aber auch dazu wissen, Wallmer ist kein Politiker, sondern kommt aus den Medien. Jetzt kann man natürlich fragen, wieso ist er überhaupt Minister geworden?
Ja, er ist schlicht und einfach mit Friedrich Merz befreundet. Er hat ein Haus am Tegernsee, genauso wie Herr Merz dieses Haus am Tegernsee hat. Und er passt von der politischen Grundeinstellung sehr gut zu Friedrich Merz. Wolfram Wallmer war Chefredakteur, Journalist, beispielsweise bei der Welt, bei der Morgenpost und hat dann auch Cicero, so ein Politikmagazin, mal gegründet, Anfang der 2010er Jahre. Und insgesamt hat das eben überrascht, als er vor knapp einem Jahr von Friedrich Merz aus dem Hut gezaubert worden ist. Aber vom Grundsatz, von der politischen Herangehensweise sind beide eben konservativ und insofern hat sich dann Merz für Wallmer entschieden.
Also man spricht auch von der sogenannten Tegernsee-Connection, die da am Werk.
Das hört sich an wie so eine neue Vorabendserie, ehrlich gesagt.
Stimmt, aber man muss trotzdem mal sagen, also wann war die Kultur schon mal so häufig im Gespräch wie unter ihm? Ich meine, wer erinnert sich noch an Julian Niederrümelin oder Bernd Neumann? Es gab auch Leute wie Monika Grütters, die wirklich viele Jahre Kulturstaatsministerin war, aber ihren Job einfach sehr viel geräuschloser machte, als Weimar das jetzt tut.
Aber weil du die Tegernsee-Connection angesprochen hast und Weimar, der immer wieder in den Schlagzeilen war, das war eine der ersten Schlagzeilen sozusagen. Weimar hat nämlich am Tegernsee eine Veranstaltung abgehalten, den Ludwig-Erhard-Gipfel. Und das Ziel dieses Gipfeltreffens war es quasi, ich sag's mal etwas flapsig, wohlhabende CEOs, Firmeneigentümer, whatever, mit der Politik in Verbindung zu bringen. Das hat er über Jahre erfolgreich gemacht, wurde auch durch die bayerische Staatsregierung gesponsert, das Ganze. Und das war eine der ersten Schlagzeilen negativer Art, die Weimar geliefert hat.
Genau, weil dieser Gipfel wird ausgerichtet von der Weimar Media Group. Und diese Gruppe, diese Mediengruppe, hat er zusammen mit seiner Frau gegründet und er hing da aber eben immer noch drin, auch als er dieses Amt antrat. Und sein Sitz ist ja im Kanzleramt. Also da haben schon viele die Nase gerümpft, meinten, ist das ganz korrekt? Und das zog sich über Wochen im vergangenen Herbst. Und ich fand, das war so der erste Stresstest für
Absolut.
Weimar. Da hat sich der Kanzler aber ganz klar hinter ihn gestellt und hat gesagt, nein, also er sehe da kein Problem mit. Weimar trennte sich dann von den Anteilen und lässt die jetzt treuhänderisch verwalten. Also klar, seine Frau hat dieses Unternehmen noch, aber rein offiziell hat er sich quasi von zurückgezogen, hat kein Stimmrecht und beteiligt sich da im Moment eben
damit
nicht.
Man ihm kein Geklüngel vorwerfen kann,
genau.
Sozusagen. Ne?
Genau.
Und vor seiner Zeit als Politiker wurde Weimar ja auch immer gerne schon mal in Talkshows eingeladen, auch weil er gern und deutlich seine Meinung gesagt hat. Er war zum Beispiel im Juni 2023 in der Sendung von Sandra Maischberger. Da hören wir mal kurz rein.
Wenn Sie jetzt in Deutschland auf Sommerfesten unterwegs sind und Sie rufen die Worte Sombrero, Zigeunerschnitzel und Gendersternchen in die Runde, dann kriegen Sie eine Welle der Empörung über Grüne in Berlin.
Gut, ich frage mal vorsichtig, was meint er mit solchen Aussagen und warum ist das jetzt ja nicht unbedingt gut angekommen?
Naja, Wolfram Weimar hat eben ein konservatives Weltbild und er hat beispielsweise, nachdem er das Amt übernommen hat, das Thema Gendern, das ja in weiten Kreisen der Bevölkerung auch durchaus umstritten ist, aus seinem Ministerium und aus seinem Zuständigkeitsbereich erstmal verbannt.
Seine Mitarbeiter durften nicht mit Sternchen schreiben. Mhm. Ne?
Sternchen, und auch so, genau, Sternchen raus. Das war einer der Punkte, die er relativ schnell gerade umgesetzt hat. Und Weimar hat eben auch 2018 zum Beispiel schon ein Werk geschrieben, das sogenannte Konservative Manifest. Und damit war er eben in dieser politischen Grundausrichtung sehr interessant, weil er eben sehr pointiert gesprochen hat und weil er eben auch genau dieses Feld regelmäßig auch als Journalist beackert hat. Wir zeichnen ja jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio im Studio auf und ich persönlich habe ihn auch, bevor er Minister gewesen ist, hier auch schon durchaus gesehen, dass er eben geschaltet worden ist in irgendwelche Sendungen für den Hörfunk in der ARD und so weiter und so fort. Also der hat das schon gemacht, bevor er eigentlich dann in Amt und Würden gekommen ist.
Ja, aber er hat natürlich auch so ein Gefühl aufgegriffen, was bei vielen Menschen vorgeherrscht hat, dass eben es eine Wortpolizei gibt, dass man bestimmte Begriffe nicht mehr sagen darf, dass sich der Meinungskorridor verengt. Und genau da hat er auch drauf angesetzt und ist da eingestiegen. Und wenn wir nochmal auf sein konservatives Manifest zu sprechen kommen, ja, also da gibt es dann die 10 Gebote, Personen würdigen, Familie lieben, Nation ehren, Tradition hegen, das sind so die Überschriften. Das ist vielen schon aufgestoßen, diese Stoßrichtung von ihm. Und die Herausforderung jetzt, er ist Teil der Regierung. Er ist Teil dieser Bundesregierung, auch wenn er kein Ministeramt hat. Er ist ja nur Beauftragter, aber ich habe ja vorhin schon erwähnt, er sitzt im Kanzleramt. Also zu jedem Termin von Herrn Weimar latsche ich ins Kanzleramt. Und er hat eben Verantwortung für den Kulturbereich und auch einen recht großen Etat. Der ist auch angewachsen, 2,6 Milliarden Euro. Das ist wirklich viel Geld. Und sein Verantwortungsbereich ist riesig. Also darunter fällt sowohl die Berlinale als auch die Bayreuther Festspiele, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, als auch alle Gedenkstätten in Deutschland, Filmförderung, die Deutsche Welle, die Liste ist wirklich lang. Mhm. Also, aber um euch mal deutlich zu machen, wo überall Geld vom Bund hinfließt.
Also um das nochmal zu ergänzen, er hat konservative Positionen, er hat sich aber auch, um es abzurunden, auch immer klar distanziert, beispielsweise von Linken, aber auch natürlich von der AfD.
Jetzt ist das aber vielleicht auch der Grund, warum einige sagen, das ist kein Kulturstaatsminister, sondern ein Kulturkämpfer, weil er halt so rigoros sich in der Öffentlichkeit äußert.
Ja, also viele sehen ihn als Scharfmacher, der bestimmte Diskussionen einfach vorantreibt, die vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig sind zu führen. Und bei all dem muss man sich aber fragen, was treibt ihn denn politisch an? Ne?
Genau.
Also gerade in diesem Bereich Kultur. Und man sieht keinen wirklichen kulturpolitischen Faden bei ihm. Also das wird ihm auch vorgeworfen, auch im Kulturausschuss. Ich war da am Mittwoch, weil es da eine Anhörung zu ihm gab und zu dem Buchhandlungspreis. Und er musste sich da erklären und habe da mit CDU-Abgeordneten gesprochen, die auch sagen, ja, wir können manchmal auch wirklich nur den Kopf schütteln, wir verstehen es auch nicht. Und das ist nicht nur die CDU, auch die SPD saß da und hat viele Fragen gestellt. Und da gibt es einfach ein großes Rätselraten, was er eigentlich will. Was ist die kulturpolitische Idee, die er in dieser Legislaturperiode durchsetzen möchte?
Also auf der einen Seite, um es mal noch ein bisschen zu dekodieren, hat man quasi den konservativen Background. Mhm. Und auf der anderen Seite ist er ja jetzt quasi Teil der Regierung. Und er hat, wie wir gerade gehört haben, ja einen großen Etat. Und da ist eben völlig unklar, in welche Richtung er dieses Geld ausgeben will. Also ist das ein neuer Kurs oder ist es eine Fortsetzung mit unterschiedlichen Akzenten dessen, was seine Vorgängerinnen und Vorgänger in den letzten Jahren gemacht haben?
Also hat er sich denn selbst dazu geäußert oder würdet ihr vielleicht auch sagen, er ist irgendwie auch mit dem Amt überfordert, politisch überfordert?
Also, dass er kein Politiker ist, das fällt schon immer wieder auf. Ich finde auch die Kommunikation zum Teil wirklich schwierig. Also, um mal ein Beispiel rauszugreifen, was auch wieder mit Leipzig zu tun hat. Es geht um den Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek. Da gibt es einen Standort in Leipzig, einen in Frankfurt. Die müssen alle Bücher sammeln. Alles, was publiziert wird in deutscher Sprache, das ist per Gesetz, sind die dazu verpflichtet. Es gibt den Plan für einen Erweiterungsbau. Immer wieder wird erweitert, weil natürlich immer mehr anfällt. Der wird seit Jahren geplant. 7 Millionen Euro hat es schon gekostet. Und vergangene Woche heißt es von Weimar, dieser Erweiterungsbau, dieser Plan wird gestoppt. Es ist kein Geld dafür da. Und außerdem solle man doch bitte schön digital archivieren. Ein Riesenaufschrei, weil da gibt es verschiedene Probleme. Und dann diese Woche das Zurückrudern, ja, es ist kein Aus, es ist nur ein Moratorium. Und das ist politisch natürlich unclever. Also das Pferd von hinten aufgezäumt. Natürlich können wir eine Debatte darüber führen, ob es wirklich noch nötig ist heutzutage, von jedem Buch 2 Exemplare physisch irgendwo aufzubewahren. Auf der anderen Seite fange ich erstmal diese Debatte an, bevor ich sage, ach, den Erweiterungsbau, den brauchen wir doch so gar nicht. Also da finde ich schon, da fehlt politisches Feingefühl oder auch einfach das Wissen um politische Prozesse. Und das wird ihm auch vorgeworfen, dass er einfach das nicht kann und auch die Mehrheiten nicht hinter sich versammeln kann. Also er führt viele Debatten, da fallen mir echt viele Themen ein. Er äußert sich zu Israel beim Eurovision Song Contest. Er äußert sich zu diesen großen Tech-Unternehmen, die weltweit auf Raubzug sind, weil sie ihre KI-Modelle füttern. Also er spricht wirklich viel, er sondert viele Worte ab, aber was folgt politisch? Da bleiben wirklich viele Fragezeichen.
Und er ist halt ein Quereinsteiger, der auch kein Parteibuch hat. Das spielt auch immer noch eine Rolle bei der Gesamtbetrachtung und auch bei der Frage, wie viel Rückhalt jemand in der Regierung hat oder eben nicht.
Der polarisiert, er ist nicht ganz unumstritten. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Leipziger Buchmesse und zum Buchhandlungspreis. Weil wir haben ja schon gesagt, er ist da nicht ganz einverstanden gewesen. Er hat den Preis abgesagt. Und es ist ja tatsächlich auch der Verfassungsschutz mit eingeschaltet worden. Erklär mal kurz, nimm uns mal mit. Was ist da genau passiert?
Also, wir haben irgendwann erfahren, dass 3 Buchläden von dieser Nominierungsliste gestrichen wurden und vom Preis ausgeschlossen wurden. Und die haben auch einen Brief bekommen. Die Jury hat sie nicht ausgewählt. Dann haben wir aber gehört, es gibt verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Das sind Informationen, die kommen vom Verfassungsschutz auf Grundlage des sogenannten Haber-Verfahrens. Und da haben wir aufgehorcht und gedacht, Haber-Verfahren, was ist das, bitteschön?
Genau, es gibt eine politische Beamtin in Berlin, die mittlerweile im Ruhestand ist, aber die sehr, sehr bekannt gewesen ist, zumindest intern bekannt gewesen ist und die an sehr unterschiedlichen Stellen gewirkt hat. Emily Haber. Und die war eben 2017 im Innenministerium und hat damals einen Erlass sozusagen gemacht. Und demnach ging es ihr eben darum, dass man ein standardisiertes Verfahren einrichtet, dass eben die Ministerien, wenn sie Fördergelder vergeben wollen an zivilgesellschaftliche Gruppen, dass sie das gegenchecken können. Mhm. Also der Hintergrund des Ganzen ist eben, dass der Staat letztlich nicht private Einrichtungen finanziert, die möglicherweise sich gegen den Staat richten oder vielleicht den Staat sogar abschaffen wollen. Also das ist der Hintergedanke. Das gab es schon ein bisschen länger, Nicole, glaube ich.
Also man hat es, glaube ich, 2004 eingeführt, angewandt dann auch später. Also auch Claudia Roth hat es übrigens mal angewandt in einem Fall. Er ist jetzt nicht der erste Kulturstaatsminister, der das macht. Aber es war schon überraschend, weil ja Verfassungsschutz und Kultur, wo fängt das an, wo führt das hin? Im Ergebnis hat man eben gesagt, es gibt diese drei linksgerichteten Buchläden, einer in Bremen, einer in Berlin, einer in Göttingen, und die werden vom Preis ausgeschlossen. Warum? Das hat man allerdings nicht erfahren.
Und es ist eben auch nicht so, dass das nur der Kulturstaatsminister oder die Ministerin anwendet, sondern dieses Verfahren war in der Öffentlichkeit quasi überhaupt nicht bekannt. Aber es gab Ende vergangenen Jahres beispielsweise auch die Ankündigung von der Familienministerin Karin Prien, dass sie das auch anwenden würde. Bei ihr geht es dann um NGOs, die sich gesellschaftspolitisch engagieren im Endeffekt. Und also das können die Ministerien unterschiedlich handhaben und können das auch anwenden. Also das ist nichts, was nur für den Kulturbereich gilt.
Wir können ja mal reinhören, was Weimar selbst dazu sagt.
Wenn wir mit staatlichen Mitteln Preise verteilen, Fördergelder verteilen, dann geht das nach meiner Überzeugung nach nicht an Feinde des Staates. Das geht nicht an Extremisten. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Buchhandelspreis und Sie haben eine Nazi-Buchhandlung aus Erfurt und die soll diesen Preis bekommen mit Steuergeld.
Okay, also kannst du das nachvollziehen, das Argument, Uli?
Absolut. Ich kann dieses Argument nachvollziehen, aber in dem konkreten Fall, über den Nicole jetzt auch berichtet hat, mit den drei Buchhandlungen, da ist eben das Problem, dass Weimar letztlich nicht sauber belegt hat und begründet hat, warum er eben gerade diese drei zugegebenermaßen linken Buchhandlungen ausgeschlossen hat. Also waren die tatsächlich linksextremistisch? Waren sie es nicht? Was sind die Hinweise darüber? Ist öffentlich eben wenig bekannt.
Also das heißt, muss man ja auch gelten lassen, das Argument, weil ansonsten kann man sich ja den Vorwurf machen, sind wir auf dem einen Auge blind. Also wer entscheidet, wer Feind des Staates ist?
Ja, der Verfassungsschutz in diesem Fall. Oder sehe ich das falsch? Also das ist halt wirklich die Frage. Und wo geht das hin? In dem einen konkreten Fall, da stand halt bei dem Buchladen, steht auf der Markise: Deutschland verrecke bitte. Das hat Weimar ja auch immer wieder gesagt. Jeder solle das sagen können, wann auch immer er will, wo auch immer er möchte. Er sei immer dafür, dass wir wirklich alles sagen, singen, tanzen können. Aber das heißt nicht, dass dieses Geschäft preiswürdig ist. Also da zieht er die Linie. Klar, Meinungsfreiheit ja, aber nicht unbedingt förderungswürdig.
Und das, also es klingt ja tatsächlich alles ein bisschen vage. Welche Informationen hat der Verfassungsschutz denn jetzt am Ende?
Wenn wir das mal wüssten.
Ja, genau, das ist die Frage.
Und da kommen wir auch nicht weiter. Ne? Also Weimar bezieht sich da immer wieder Geheimnisschutz. Da ging es auch hin und her beim Kulturausschuss am Mittwoch. Da hatte wirklich jede einzelne Fraktion immer wieder, das läuft ja so, ihr müsst euch das so vorstellen, am Anfang darf jede Fraktion Fragen stellen. Und dann hatte Wolfram Weimar 5 Minuten Zeit, die zu beantworten. Und jede einzelne sagte, ja, was sind denn das jetzt für Informationen? Wo kommen die her? Und er sagt, das kann ich nicht sagen, Entschuldigung, Geheimnisschutz. Dann wurde nochmal nachgefragt. Dann sagte die CDU, jetzt ist aber mal gut, jetzt habt ihr doch genug gefragt. Und die Kritiker sagen, diese Buchläden stehen jetzt unter Extremismusverdacht und man weiß aber nicht, aus welchen Gründen. Und das ist wirklich ein Problem. Die Buchläden haben inzwischen auch eine Abmahnung geschickt, weil sie sehen sich diffamiert als Extremisten und möchten da Klärung.
Und es gab jetzt eben auch den Vorstoß oder Vorschlag, dass man unabhängig von diesem ganzen Verfassungsschutz, der ja ein Geheimdienst ist und dann möglicherweise Quellen schützen muss und alles, was da dazugehört, ein Gutachten in Auftrag gibt. Das macht man ja in Deutschland ganz gerne.
Weil sich auch der Bundesinnenminister ja dazu geäußert hat, ne? Alexander Dobrindt. Vielleicht hören wir da einmal rein und dann kommen wir da nochmal einmal zurück.
Das Grundprinzip der Nachrichtendienste ist doch, das, was sie tun, ist geheim. Und deswegen kann ich jetzt doch auch nicht über die Sachen reden, die logischerweise geheim sein müssen. Wenn wir von Nachrichtendiensten reden, dann ist das, was diese Nachrichtendienste eben tun, nicht öffentlich. So, und dann natürlich auch nicht gegenüber denen, wo sie Maßnahmen anwenden, falls sie Maßnahmen anwenden.
Also ich versuche das mal zu übersetzen. Das heißt ja mit anderen Worten, mir wird etwas vorgeworfen, aber ich weiß nicht was. Das ist ja auch irgendwie komisch, ne? Also deswegen...
Und das ist genau das Problem, was wir hier haben. Also Dobrindt bezieht sich eben auf die Geheimhaltung, weil es eben auch ein Inlandsgeheimdienst ist. Und auf der anderen Seite würden diese drei Buchläden natürlich gerne wissen, was ihnen vorgeworfen wird, wenn sie unschuldig sind. Wenn sie was gemacht hätten, dann können sie sich wahrscheinlich denken, was der Verfassungsschutz ihnen vorwirft. Aber das ist im Moment die Situation, in der wir eben diese öffentliche Debatte führen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist ja auch, dass Wolfram Wallmer sich immer wieder klar gegen Cancel Culture gestellt hat. Macht er das jetzt nicht am Ende genau selber auch?
Ich wäre ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Cancel Culture. Also der ist schon ein scharfes Schwert im Endeffekt. Er hat die Möglichkeit, dieses Haber-Verfahren anzuwenden. Andere Ministerien haben das auch. Er hat das jetzt gemacht. Aber es gibt eben dieses Problem, dass wir nicht wissen, warum und wieso und weshalb.
Mhm. Genau, also er nutzt dieses politische Instrument. Das hat nun aber Folgen, vor denen der Kulturbetrieb eben schon gewarnt hatte, als er ins Amt ging. Und ich habe mit dem Leiter des Deutschen Kulturrats in dieser Woche auch gesprochen. Und er sagt, diese Anfrage zu machen und damit diese Juryentscheidung, die sich ja damit beschäftigt hat, das sind unabhängige Fachleute, und diese Juryentscheidung in Frage zu stellen, das sei ein tiefer Eingriff in den Kulturbetrieb. Und er sagte, es gibt ungeschriebene Gesetze, zum Beispiel eben die staatsferne Vergabe von Kulturfördermitteln. Und das hat in Deutschland Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg, und das sei eben Teil der demokratischen Kultur. Und deswegen ist man im Kulturbereich da auch so empfindlich.
Er selbst hat das ja nochmal auf der Leipziger Buchmesse so begründet.
Der Staat muss Verrecke Deutschland und Feiern, wenn die Bullen fallen, nicht nur aushalten, sondern alles tun, dass man das immer sagen, schreiben, drucken, skandieren darf. Und da hat er sich schlichtweg nicht einzumischen. Wenn es aber um die aktive Förderung mit Steuergeld geht, hat der Staat eine Sorgfaltspflicht.
So, also da sind jetzt nicht nur Buhrufe zu hören, sondern auch Applaus. Also hat Wallmer nicht nur Feinde, sondern er bekommt auch Zustimmung.
Ja, ich glaube, viele können das nachvollziehen, sein Argument an dieser Stelle. Übrigens auch im Kulturausschuss, nämlich Teile der CDU, aber eben auch von der AfD. Da hieß es nämlich, das sei alles ein rot-grüner Subventionssumpf, die sollen keine Staatsknete abgreifen, so wird es dann da formuliert. Und es müsse eigentlich noch viel weiter gehen. Die AfD will ja auch schon lange eine Reform des Deutschen Verlagspreises und hat sich da eben auch an Wallmer gewandt. Auch da geht es um die Jury, die in ihren Augen mit linken, linksradikalen Personen besetzt sei. Die AfD, muss man aber auch sagen, war einer der größten Wallmer Kritiker, als es im November eben diese Debatte um die Wallmer Media Group gab. Und sie waren ja die Ersten, die seine Entlassung gefordert haben.
Also eine ganze Menge. Wir haben jetzt den Wallmer Lebenslauf, haben wir jetzt irgendwie alle vor Augen. Ihr habt es ja schon erwähnt, er ist Kulturstaatsminister geworden, weil er sich gut mit dem Kanzler, mit Friedrich Merz versteht. Wird er denn jetzt zum Problem für Friedrich Merz?
Also im Grunde verfolgt Wallmer eben schon, glaube ich, im Grundsatz den Kurs von Friedrich Merz und auch den Kurs von zumindest den konservativen Teilen in der CDU. Aber er ist eben als Kulturstaatsminister normalerweise nicht derjenige, der in der ersten Reihe steht. Ich glaube, dass der Kanzler ihn kurzfristig nicht austauschen wird, aber wenn es dann doch möglicherweise zu einer Kabinettsumbildung kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass Merz drüber nachdenkt, weil es eben jetzt nicht nur bei diesem Buchhandelspreis zu diesem Skandal gekommen ist. Es ist ja jetzt der zweite, der dritte Skandal hintereinander. Es ist ständige Unruhe. Also wenn er das beruhigen will, kann ich mir vorstellen, dass er sich Gedanken macht.
Ja, und die Frage muss ja auch erlaubt sein, wie sehr kann Wallmer seinen Job in der Branche überhaupt noch machen, wenn er nach und nach jeden Zweig der Kultur gegen sich aufbringt? Also das muss man schon fragen. Und wir haben wirklich große Probleme, die angegangen werden müssen, die die Regierung angehen muss. Kultur sollte eigentlich keins sein. Und ich finde, wenn ein Kulturstaatsminister schlechte oder Negativschlagzeilen am laufenden Band produziert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Friedrich Merz darauf keine Lust hat.
Vielleicht gibt es ein Vier-Augen-Gespräch. Vielleicht sagt Wolfram Wallmer aber auch selber. Am Tegernsee, genau. Oder er sagt vielleicht selber, wisst ihr was, vielleicht lasse ich es doch. Wir lassen uns überraschen. Die nächste spannende Landtagswahl steht vor der Tür, und zwar in Rheinland-Pfalz. Am Wochenende wird dort gewählt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU und zwischen diesen beiden Personen.
Ich bin Alexander Schweizer, Spitzenkandidat der SPD in Rheinland-Pfalz.
Mein Name ist Gordon Schnieder und ich bin Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz.
So, jetzt wissen wir es, mit wem wir es da am Sonntag zu tun haben, also das Kopf-an-Kopf-Rennen, um was es da geht. Beide wurden übrigens während des Wahlkampfes gefragt, was ihre Schwäche ist. Was glaubt ihr, was wäre da eine gute Antwort im Bewerbungsgespräch?
Also ganz klare Strategie, niemals eine Schwäche zugeben.
Niemals. Das ist, glaube ich, grundsätzlich für Politiker gut.
Okay, dann hören wir mal rein, was Sie gesagt haben.
Schwäche, ich bin ungeduldig.
Schwäche ist sicherlich, dass ich ein bisschen ungeduldig bin.
Ja, das ist gut. Immerhin steht es da 1:1, würde ich sagen. Ne? Wie auch immer. Also es wird knapp. Wie knapp denn?
Kopf an Kopf rennen. Mal wieder. Nach der Baden-Württemberg-Wahl droht das auch in Rheinland-Pfalz. Die CDU ist weiter vorne. Die letzten Umfragen, ZDF Politbarometer war nochmal diese Woche 29 Prozentpunkte bei der CDU, 27 bei der SPD. Also es ist Kopf an Kopf und es wird sich erst am Wahlabend tatsächlich entscheiden.
Jetzt könnte man ja meinen, Rheinland-Pfalz ist doch ein kleines Bundesland. Das wird jetzt nicht so wichtig, aber warum schaut Berlin trotzdem ziemlich nervös dahin?
Ich finde, dass Rheinland-Pfalz so ein bisschen die Bundesrepublik im Kleinen abbildet. Es hat rund 4 Millionen Einwohner. Es hat Städte, die sind nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß, wie Mainz beispielsweise, wie Trier, wie Kaiserslautern oder Ludwigshafen. Und es hat schon länger als Baden-Württemberg zum Beispiel strukturelle Probleme. Also der Strukturwandel hat dort viel früher angefangen. Es gibt beispielsweise Probleme bei der Infrastruktur und es gibt eben auch dieses Stadt-Land-Gefälle. Also wir haben sehr viel Land da auch, den Pfälzerwald oder eben auch die Eifel. Und all das zusammengenommen macht es eben spannend auch. Und wir haben im Endeffekt jetzt nochmal mit dem bundespolitischen Blick dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen einem CDU- und einem SPD-Kandidaten. Wir haben im Frühjahr jetzt diese beiden Landtagswahlen, einmal in Baden-Württemberg und einmal in Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg, wir erinnern uns, hat die CDU schon mal den Kürzeren gezogen. Wenn sie jetzt erneut verlieren sollte, wären das 2 Niederlagen. Und für die SPD war natürlich Baden-Württemberg eine völlige Katastrophe.
Knapp noch drin, ne? Also knapp über
genau,
die 5%.
Also 5,5, genau, ja. Gerade noch mal so in den Landtag eingezogen. Es geht da wirklich für beide Parteien um viel, aber für die SPD insbesondere. Weil Rheinland-Pfalz ist so, ja, die sozialdemokratische Bank im Südwesten, so will ich es mal nennen. Das soll auch so bleiben. Und ein Erfolg da, so hofft man natürlich hier in Berlin, könnte so diesen allgemeinen Negativtrend für die Partei ein bisschen abfedern. Die SPD hat den Ministerpräsidentenposten seit 35 Jahren. Muss man sich mal überlegen. Schweizer ist SPD-Vizechef, also auch das wichtiger Punkt. Die SPD muss einfach noch Puls zeigen, wenn ich mal so, das so sagen darf, ja, auch um bundespolitisch Stabilität zu kriegen.
Das heißt, wenn die das nicht schaffen, was bedeutet das?
Ich glaube, dann wird es sehr laut am Montag im Willy-Brandt-Haus. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade für die Parteispitze, also Lars Klingbeil, Bärbel Baas, um viel gehen wird. Die gucken da sehr nervös drauf, aber vertrauen komplett dem Charme und dem Charmefaktor Beliebtheitswert von Alexander Schweizer.
Charme ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also Rheinland-Pfalz ist...
Entschuldige, er ist der beliebteste Politiker in Rheinland-Pfalz.
Nein, aber was aus meiner Sicht Rheinland-Pfalz auch immer so ein bisschen typisch macht, es ist einfach geräuschlos regiert worden. Mhm. Du hast es angesprochen, 35 Jahre SPD und da hat man damals Kurt Beck, der war zwischenzeitlich auch mal SPD-Vorsitzender, der hat den Begriff nah bei die Leute, also nahe bei den Menschen geprägt und so wird da auch Wahlkampf gemacht. Ne? Also da hat die SPD schon noch dieses Kümmerer-Image. Das hat sie nur noch in wenigen Bundesländern. Mhm. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz eben oder eben das Saarland. Da gibt es noch Strukturen, die weit reichen, auch wenn sie da demografische Probleme hat, das heißt, dass Mitglieder wegsterben. Aber deswegen ist Rheinland-Pfalz für die SPD so eine ganz wichtige Insel, die sie noch hat.
Und im Umkehrschluss, was heißt das für die CDU, wenn die CDU da nicht packen sollte? Was heißt das dann für Friedrich Merz?
Naja, Fehlstart, würde ich mal sagen. Fehlstart ins Wahljahr. Also ganz klar, weil das hat man sich vorgenommen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Und das kann auch ein Friedrich Merz nicht wollen. Nur ein kleiner Fakt am Rande. Ich habe mich gestern mit einer Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz unterhalten, die lange im Landtag war und die sagt, ja, sie hat das Gefühl, die Uhr läuft für die CDU. Es sei doch sehr lethargisch geworden, was die SPD da in Mainz macht. Und sie sagt, sollte die CDU gewinnen, dann wird das so sein, wie wenn Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt.
Oh, das aber...
Gut. Aber 35 Jahre quasi nicht den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin gestellt, das macht natürlich auch was mit so einer Partei. Also der Druck ist groß und in Berlin, im Konrad-Adenauer-Haus, in der Parteizentrale, hat man wahrscheinlich intern zumindest gehofft, dass das im Frühjahr mit diesen Landtagswahlen schiedlich-friedlich ausgeht. Also dass man Baden-Württemberg gewinnt und dann, naja, Rheinland-Pfalz, damit hat man nicht wirklich sicher gerechnet und dann hätte vielleicht die CDU eine Landtagswahl gewonnen, die SPD hätte eine Landtagswahl gewonnen und dann hätte man in diese ganzen Reformen, die man angedacht hat, irgendwie friedlich reingehen können. Also egal, wie es am Sonntag ausgeht, es erhöht den Druck in der Bundesregierung.
Also Tipp an euch, spätestens um 18 Uhr einschalten, dann beginnt der Politkrimi auf jeden Fall. Jetzt ist es ja bei diesen Landtagswahlen auch immer so, dass Politprominenz aus Berlin anreist, um die Kandidaten zu unterstützen. Wie war das bei der CDU? Wer ist da gekommen und hat es was gebracht?
Ob es was gebracht hat, das werden wir erst am Sonntagabend wissen. Also Friedrich Merz hat relativ viele Termine auch gemacht mit Gordon Schnieder, mit dem Spitzenkandidaten. Und die Hoffnung ist tatsächlich, dass man eben sozusagen diese Führung, die man jetzt schon länger in den Umfragen hatte, über die Ziellinie ganz knapp drüber bringt. Bei der SPD, Nicole, hat es ein bisschen anders ausgesehen. Also da hat man nicht so Wert drauf gelegt, dass der Parteivorsitzende kommt.
Richtig. Und mich erinnert das so ein bisschen an den Wahlkampf, den Dietmar Woidke in Brandenburg geführt hat. Also die Bundes-SPD wirklich wegzuhalten, fernzuhalten und ganz auf den Kandidaten zugeschnitten, in dem Fall halt Alexander Schweizer. Und das ist ja auch der Trend, den wir jetzt eben beobachten.
Ne?
Nach Baden-Württemberg, jetzt eben in Rheinland-Pfalz auch.
Du meinst damit, weil Cem Özdemir da ja gewonnen hat und die Grünen spielen ja hier quasi keine Rolle.
Entgegen dem Bundestrend. Genau. Und genau das spielt sich jetzt eben da ab. Und wer leidet darunter? Das sind natürlich die kleineren Parteien, die dann möglicherweise nicht zum Zuge kommen, weil die Wähler denken könnten, es ist so eng, ich stimme mal lieber nicht für die Linke oder wen auch immer sie vorhatten, die Grünen, sondern gebe meine Stimme demjenigen, von dem ich hoffe, dass er Ministerpräsident wird oder bleibt.
Und das ist ja auch das Problem, was die FDP in Rheinland-Pfalz hat. Also da ist natürlich, kann man natürlich denken, dass dann FDP-Wähler, die so, ja, die FDP hat in den Umfragen tatsächlich Probleme und da kann sich natürlich manche Wählerin, mancher Wähler denken, naja, bevor ich mein Kreuz möglicherweise verschenke, gebe ich es dann eher dem Unionskandidaten.
Wie war es denn bei der SPD? Wer ist denn da zu Besuch gewesen?
Also jetzt zum Schluss, da trommeln nochmal alle ehemaligen Ministerpräsidenten. Malu Dreyer kommt, Kurt Beck, Rudolf Scharping, falls sich noch jemand an den erinnert.
Lang ist es her,
die Poolbilder. Die SPD-Parteivorsitzenden haben sich eher rar gemacht. Immerhin, Verteidigungsminister Boris Pistorius war ein gern gesehener Gast. Ist ja auch der beliebteste Politiker in Deutschland und der hat unter anderem diesen schönen Spruch gebracht.
Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.
Gut, also für alle, die es nicht wissen, dieser Spruch kommt von Martin Luther, also auch das hier soll an dieser Stelle erwähnt werden, aber was meint er damit?
Naja, er will jetzt mehr Mut und Selbstbewusstsein beim Verteidigen der Demokratie und wollte das da eben nochmal unterstreichen. Andere SPD-Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten waren auch da. Also alle, die beliebt sind, sagen wir es mal so, haben ihr Gesicht gezeigt. Erfolgreiche SPD-Politiker, die sieht man dann im Moment doch lieber als die eigenen Parteivorsitzenden.
Und eben, das passt zu Rheinland-Pfalz, SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die eher bodenständig, vielleicht sogar konservativ unterwegs sind. Weil wir haben eben in Rheinland-Pfalz diese Besonderheit, dass wir auf der einen Seite eher diese konservative Landbevölkerung haben und dann auf der anderen Seite eben diese Städte. Und aus meiner Sicht, wenn ich das die letzten Jahre beobachtet habe, ist eben dieser Kurs immer relativ konservativ gewesen, auch was Malu Dreyer angeht und was jetzt auch Alexander Schweizer angeht und zuvor auch.
Eine Partei dürfte diese Wahl aber besonders nervös verfolgen, und zwar ist das die FDP. Sie liegt in allen Umfragen sehr deutlich bei unter 5%. Da hat auch die Wahlkampagne von Spitzenkandidatin Daniela Schmidt nichts geholfen, die als Lady Nix Gaga plakatiert wurde. Und damit muss man ja sagen, geht ja auch, wenn es dann dazu kommt, die letzte Ampelregierung zu Ende, ne?
In der Tat. Also diese Ampelregierung, die war irgendwie kein Unfall, die ist sogar wiedergewählt worden. Ne? 10 Jahre Ampelregierung und einer derjenigen, der da ganz vorne mit dabei war bei der FDP damals, war Volker Wissing. Der war in Rheinland-Pfalz mal Verkehrsminister, ist das dann auch in der Ampelregierung im Bund gewesen. Und der ist ja dann nach dem Ampel-Aus im Bund auch aus seiner Partei ausgetreten. Insofern schließt sich da möglicherweise der Kreis, wenn die Liberalen es nicht nochmal in den Mainzer Landtag schaffen werden.
Also es wird insgesamt schwierig für die FDP und gerade läuft eine Doku in der ARD über Guido Westerwelle, den früheren Parteivorsitzenden der FDP und ehemaligen Außenminister. Der ist vor 10 Jahren gestorben und in dieser Doku konnte man diesen Westerwelle-Ton aus dem Jahr 2009 hören.
Wir Freien Demokraten bedanken uns bei unseren Wählerinnen und Wählern für das beste Ergebnis, das die FDP seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland erreicht hat.
Oh Gott, das hat man schon lange nicht mehr gehört. So ein Jubel bei der FDP. 14,6% hat die FDP damals geholt. Was ist seitdem passiert? Was ist los?
Also ich meine, wir können uns, glaube ich, noch alle an diesen Zeiten erinnern. Ne? Der Guido Westerwelle im Guido-Mobil mit der Schuhsohle, wo die 18 draufsteht.
Projekt 18%.
In den Pullis. Guido Westerwelle im Big Brother-Container. Also das waren wirklich die goldenen Zeiten für die FDP. Die hatten natürlich auch wirklich viel mit dieser Person zu tun, Guido Westerwelle, der eine ganz andere Art von Wahlkampf auch geführt hat, die, glaube ich, jetzt gern kopiert wird. Aber er war da schon sehr weit vorn.
Er war ein Vorreiter, keine Frage, ja. Und dann gab es natürlich trotzdem, muss man sagen, ja dann auch immer wieder Auf und Abs. Also man ist ja dann damals schon beispielsweise 4 Jahre später aus dem Bundestag geflogen. Dann gab es Christian Lindner, es gab nochmal das Comeback 2017. Also es ging hoch und runter für die Liberalen.
Und wie ist eure Prognose? Schafft die Partei nochmal ein Comeback?
Ich möchte mich da ungern, nicht aus Feigheit, aber ich möchte mich wirklich ungern festlegen. Sie hat weitere Chancen, auch bei den Landtagswahlen in diesem Jahr, beispielsweise in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, grundsätzlich wieder reinzukommen. Es wird sehr, sehr schwierig, aber wenn man sich's auf der langen Achse anguckt, dann sind Parteien mal hochgegangen, mal runtergegangen. Also ausschließen will ich ein Comeback nicht.
Aber sie ist natürlich eine Partei in einer absoluten Existenzkrise. Und es gibt natürlich auch viele, die sagen, der Bruch der Ampel war quasi der Genickbruch für die FDP. Da sind auch viele Wähler nachtragend, dass das damals so auseinandergeflogen ist. Und eine ganz klare Rolle hat eben Christian Lindner darin gespielt. Und Friedrich Merz hat der Partei quasi noch den Todesstoß verpasst, als er neulich sagte, sie wird keine Rolle mehr spielen. Das ist natürlich schon wirklich verzweifelnd für die Partei.
Genau, du hast es gesagt, die anderen Parteien nehmen ja auch keine Rücksicht.
Ja.
Also es geht für die CDU geht es darum, diesen Wahlkampf in Rheinland-Pfalz zu gewinnen und da wird um jede Stimme gnadenlos gekämpft und deswegen nimmt Friedrich Merz da auf die FDP, die ja früher sowas wie der natürliche Koalitionspartner war, keine Rücksicht mehr. Also es wird echt extrem schwierig.
Also es wäre jetzt auch wirklich dramatisch und traumatisch, wenn wir mit einem Genickbruch aus dieser Sendung gehen. Deswegen habe ich noch einen kleinen Funfact für euch, auch für euch da draußen. Christian Lindner, wie gesagt, der frühere FDP-Vorsitzende und Finanzminister, ist ja heute stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG. Und Achtung, er sucht einen Fahrer. Also, wer Interesse hat, was muss man mitbringen? Wisst ihr das zufällig?
Ja, also Fahrer gesucht im Raum West-Berlin.
Mhm. Auch schöner Begriff.
Aber dennoch für Fahrten in ganz Deutschland, ja. Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verschwiegenheit, sehr sichere Fahrpraxis, gepflegtes, zurückhaltendes Auftreten und gute Umgangsformen. Ich finde, das schreit gerade nach Uli Haug.
Danke okay, für Uli. Die Blumen.
Ja, Uli, das klärst du am besten nach der Sendung. Ich sage vielen Dank an Nicole Markwald und an dich, Uli Haug. Danke für eure Einschätzung. Danke, dass ihr heute da wart.
Gerne.
Und wie die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ausgegangen ist und was das Ergebnis für die Bundespolitik bedeutet, das erfahrt ihr in einer Sonderfolge von Berlin Code am Montagmorgen mit Sally Kaya. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt oder uns eure Meinung schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Schreibt uns an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns gerne, abonniert uns, vergebt Sterne, empfehlt uns gerne weiter, freuen wir uns. Und wie immer haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Welt wird komplizierter und die Geheimdienste müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien wie KI die Arbeit der Agenten? Und wie reagieren sie auf die internationalen Krisen? Die vierte Staffel von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, taucht tief ein. Jede Woche ein neuer echter Fall aus der Welt der Spione, überall, wo ihr Podcasts hört oder zuerst in ARD Sounds. Ich bin Linda Zervakis, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis nächste Woche.